Musik gespielt und gesungen und gebetet wird. Ich mache das gerne, dass ich dabei stehe und damit ich keinen im Weg stehe, gehe ich einfach nach hinten und singe da für mich und natürlich mit uns allen, aber keine Sorge, ich bin weder am Telefonieren oder was weiß ich, was am Machen. So, das Thema der heutigen Predigt heißt Du Anfänger. Hört sich nicht gut an. Ne? Wem das mal um die Ohren flog, weiß, wie sich das anfühlen kann. Du Anfänger. Und ich möchte gar nicht lange rumfackeln. Ich möchte mal heute einen Text unter die Lupe nehmen. Einen Jesus-Text, der auch recht bekannt ist. Und zwar ist das die Geschichte der sogenannten Tempelreinigung. Habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Also zunächst mal ein sehr jüdischer Text, muss man sagen. So, der Text ist eigentlich nur von der zentralen Botschaft Jesu her zu verstehen. Das ist zumindest meine These. Jesus hatte ja eine Kernbotschaft, ja, er hat ja durchaus viel gesagt, aber es ging immer wieder auf eins zurück, ja, auf die Kernbotschaft. Und das war seine klare Mitte. Und diese Botschaft lautet, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, kehrt um und glaubt an die gute Botschaft. So, ich übersetze das mal ein wenig ins Heute. Jesus sagt, das Reich Gottes ist jetzt da. Ja? Die neue Zeit beginnt heute und sie beginnt mit mir. Mit mir beginnt die endgültige Zuwendung Gottes. Es wird nicht noch was Endgültigeres kommen oder so. Ab heute beginnt es. Ja? Also öffnet euch, kommt mit, kehrt um, folgt mir nach. Du bist eingeladen, anders weiterzumachen als bisher. So, also komm mit, lass dich verändern, mit mir beginnt das endgültig Neue. Egal was gestern war, egal wer du bis gerade warst, ab jetzt beginnt es, du kannst jetzt neu anfangen. So, wir halten diese Kernbotschaft mal für uns fest. Jesus sagt, mit mir fängt es neu an. Oh, das ist soweit. Da. Mit mir fängt es neu an, ich lade dich ein, anders weiterzumachen als bisher. Diese Botschaft, die sich ja mittlerweile natürlich eigentlich sehr vertraut anhört, sehr einladend anhört, für uns ist damals unter Juden, besonders unter den ganz frommen Juden, den Pharisäern, ja, natürlich total provokant. Warum? Mit dieser Botschaft war ein Anspruch verbunden, der völlig irrsinnig war in den Ohren damals. Ich bin es, also so irgend so ein Typ tritt auf und sagt, ich bin es und jetzt beginnt es. Das waren ja die beiden Hauptfragen des Judentums quasi, ja. Irgendwann soll da mal einer kommen, der ist von Gott geschickt, der baut das Reich Gottes jetzt auf. Irgendwann, ja, man wusste nicht, wer das ist, man wusste nicht, wann das ist. Und Jesus sagt, ich habe die Antwort auf diese beiden Fragen, nämlich ich bin es und jetzt beginnt es. Kann man mal machen. So, und an diesem Anspruch hing auch seine Botschaft und es kann einen eigentlich auch nicht mehr verwundern, dass er mit dieser Botschaft richtig Stress bekam. Ja, es hat 1000 Situationen gegeben, wo er Konflikte geschürt hat, ja, wo Konflikte entstanden. Ja, was Jesus einzelnen Menschen zum Beispiel zugemutet hat, indem er auf sie zugegangen ist und gesagt hat, einem frommen Juden zum Beispiel, lass die Toten begraben und folge mir nach. Ich steige da jetzt nicht voll ein, aber vielleicht kennt ihr die Stelle, das ging eigentlich gar nicht. So, das irritiert, das gab Probleme. Dann, wie vollmächtig er mit Dämonen gesprochen hat. Das ist ja durchaus ein sensibles Gebiet. Wer spricht schon mit Dämonen, in einer geistigen Welt irgendwie? So, wie vollmächtig er mit Dämonen gesprochen hat, wie er Menschen geheilt hat und so weiter, das sorgte für völlige Fassungslosigkeit. Natürlich standen die Leute mit offenem Mund da. Ja, wie kann der das, was passiert da gerade? Völlige Irritation. Wie er mit den religiösen Pflichten und biblischen Gesetzen umgegangen ist, ja, dem Sabbatgebot, das gab Probleme, das stieß auf Probleme. Wie er mit seiner eigenen Familie umgegangen ist, vielleicht kennt ihr auch diese Bibelstelle, wer sind die Leute, also seine Familie steht draußen, seine Mutter, seine Brüder und die sagen hier, holt Jesus mal raus, wir wollen ihn sprechen. Und da gehen sie zu Jesus und sagen, hier draußen stehen deine Mutter und deine Brüder und er sagt, wer sind diese Leute? Ihr seid meine Brüder und Schwestern und so weiter. Also er verleugnet, er verrät quasi die Familie. Das gab Probleme. So, dann sammelt er 12 Leute, das habe ich vor ein paar Wochen mal gesagt, in einer Predigt. Er sammelt 12 Leute um sich. Da läuten natürlich bei Pharisäern die Alarmglocken. Okay, beansprucht dieser Mann etwa in die Fußstapfen von Abraham, Mose, Elia, David, also in die Fußstapfen der ganz Großen zu treten? Also will er tatsächlich an die 12 Stämme Israels von vor x-tausend Jahren, daran will er das ist sein Anspruch? Okay, das gab Probleme. Dann ist er kein Ortsrabbi, ja, also er bleibt nicht an einem Ort, er wandert durch die Gegend, das macht sonst keiner, das gehört sich für einen Rabbi auch nicht. Ja, seine Anhänger lassen ihre Familien zurück, die brechen mit ihrer Familie. So, normalerweise ist das ein Familienfest, wenn jemand Schüler eines Rabbis wird, so, bei Jesus nicht. Der Bruch mit der Familie, das gab Probleme. Und so weiter und so weiter, jetzt nur kleiner Auszug, man könnte die Liste noch fortführen. Unterm Strich muss man sagen, es gab eine Provokation nach der anderen. Und zwar nicht, weil Jesus jetzt ein Provokateur war und weil er mal so richtig auf die Kacke hauen wollte, sondern dieses auf die Kacke hauen würde auch gar nicht zu seinem Charakter passen, sondern weil seine Botschaft an sich provokant war. So. Diese Botschaft, die konnte man nicht mit Zuckerguss servieren, so möglichst weich und irgendwie erstmal reinfließen lassen. Dafür war diese Botschaft nicht gemacht. Die ist, wie sie ist. Die neue Zeit, das neue Wirken Gottes beginnt heute und es beginnt mit mir. Punkt. So, und die Leute haben sich damals an der Klarheit seiner Botschaft und auch an seinem Anspruch nicht gewöhnen können. Ganz im Gegenteil. Also die Menschen, die Jünger um ihn herum, wenn Jesus irgendwas gemacht hat oder entschieden hat oder gesagt hat, dann werden die sich oft gefragt haben, Jesus, muss das denn sein? Muss das denn so sein? Musst du denn ausgerechnet an Sabbat jemanden heilen? Kann das nicht noch einen Tag warten? Dann hast du doch keine Probleme. So, also muss das sein? Auf gut Norddeutsch würden wir sagen, tut das denn Not? So, tut das denn Not? Ausgerechnet so. Warum ausgerechnet so? Und die Antwort Jesu auf dieses muss das denn sein, lag von Anfang an in seiner Botschaft, Leute, jetzt beginnt es und mit mir beginnt es. Das Neue geschieht jetzt, es wartet nicht. So. Bevor wir gleich den Text hören, Tempelreinigung, tauchen wir jetzt mal kurz in jüdisches Denken ein. Ich hoffe, dass ich euch da mitnehmen kann, aber die Reise lohnt sich. Also, Jesus startet mit seiner Botschaft nicht in Jerusalem oder so, sondern in Galiläa. Ganz oben einen unbedeutenden Landstrich im Norden, also nicht Berlin oder Metropole, Frankfurt, München oder so, sondern irgendwo in Schleswig-Holstein, irgendwo im 800-Einwohner-Dorf, sagen wir mal, ja, was keiner kennt. So. Und wie soll es anders sein? Auch dort landete er mit seiner Botschaft von einem Konflikt in den nächsten. So, und er bleibt natürlich, das wissen wir, nicht in einem Dorf, sondern er wandert. Er ist so ein Schleswig-Holstein-Regionalwanderer. Er wird zu einer regionalen Größe, aber mehr auch nicht. Ja, mehr auch nicht. Für das Judentum an sich ist dieser Wanderrabbi, dieser Wandervogel aus dem Norden, aus Galiläa, das ist eigentlich kein Problem. Der macht im Norden da ziemlich Aufruhr, ja, der hat Fans und auch Gegner und so weiter. Da gibt es immer wieder kleine Konflikte. Aber das kratzt eigentlich die führenden Priester und Politiker, die Hohepriester, das kratzt die eigentlich gar nicht. Ja? Entscheidend ist nämlich, was in Jerusalem passiert, also was in Berlin passiert, weil da wird Politik gemacht. So, also wo der Tempel ist, wo die Hohepriester sind, wo der Hohe Rat das Sagen hat, den gibt's nur in Jerusalem, wo Politik gemacht wird, wo die Römer sind, in Galiläa waren die Römer gar nicht, ja, gehörte gar nicht zum Römischen Reich, ja. Da wird hingeguckt nach Jerusalem. Und Tempel, was für einen Juden das Wichtigste ist, und weswegen man da auch ständig hinpilgert, wo man Vergebung erleben kann. Der Tempel ist der Ort Gottes, der Ort der Vergebung. So, das ist damals nur im Tempel möglich. Da wohnt Gott förmlich. Ja? So, da kann ich ihm opfern. Der Tempel ist das religiöse Zentrum und auch das politische Zentrum. Da laufen die Fäden wirklich zusammen. Auch Gewaltenteilung gab es damals nicht. Also alle Macht geht von Jerusalem aus. So, ein paar Mal im Jahr pilgern jetzt die Juden aus dem ganzen Land nach Jerusalem, ja, und zwar zu Hunderttausenden. Jerusalem war keine große Stadt, man sagt irgendwie 30, 40.000 Einwohner, Und jetzt pilgern für eine Festwoche Hunderttausende dahin. So, also Jerusalem im völligen Ausnahmezustand. Und so eine Stadt muss ja so Menschenmassen erstmal irgendwie bewältigt bekommen. Ja, also Unterkünfte müssen da sein, Trinkwasser, Versorgung, Sicherheit ist ein großer Aspekt, ne? Also so ein Großereignis. Die Römer, also die Besatzungsmacht in Jerusalem, hat in diesen Tagen natürlich ganz genau hingeguckt. Was passiert da? Ja, also wenn sich irgendwann Widerstand bilden sollte, wo sich irgendwas zusammenbrauen könnte, dann hier. Da müssen wir aufpassen, dass da nichts passiert. So, und auch die Hohepriester und die Tempelpolizei, höchste Alarmbereitschaft, also alles war sensibel in diesen Festtagen, wo Hunderttausende, wo die Stadt voll war, aus allen Nähten platzte. So, und jetzt lesen wir im zweiten Kapitel im Johannesevangelium, also ganz am Anfang, wie Jesus seine nördliche Provinz, Schleswig-Holstein da oben, wo er die Provinz verlässt und sich auf den Weg macht nach Jerusalem zum Pessachfest. Passa kennt ihr vielleicht. Also dem bedeutendsten Fest der Juden. Und nochmal zur Erinnerung, denkt dran, natürlich wird Jesus da mit seiner Botschaft hinpilgern. Ja, die wird da nicht irgendwie schwächer werden auf dem Weg dahin, sondern seine Botschaft, mit mir beginnt es jetzt. Ja, mit mir beginnt die Königsherrschaft Gottes, kehrt um. Und vielleicht werden die Jünger sich im Vorfeld schon mal gedacht haben, oh Mann, wie soll das gut gehen demnächst, wenn wir nach Jerusalem gehen? Die sind ja mitgegangen. Wie soll das gut gehen? Diese Botschaft in Jerusalem, die Hohepriester, der Tempel, die Römer. Jesus, muss das denn sein? Musst du denn unbedingt nach Jerusalem? Ausgerechnet Jerusalem in diesen Tagen. Und Jesus so, diese Worte lege ich mir jetzt mal in den Mund, ja, genau da gehört es hin. Genau da. Denn es beginnt nicht morgen und nicht nach und nach und nicht durch kleine heimliche Zeichen Gottes oder so und es bleibt am Rand. Nein, das Reich Gottes beginnt jetzt und es beginnt mit mir. So, nach einigen Tagen Wandern nach Jerusalem sind sie dann angekommen. Und was würden wir erstmal tun? Erstmal ankommen, Bett beziehen, Hotel aufsuchen, erstmal sich einen Überblick verschaffen. Was machen wir in den nächsten Tagen? Ne? Gruppenbesprechungen und so. Jesus macht das nicht. Er geht wohin? Er ist gerade angekommen. Natürlich sofort in den Tempel. So, also wenn er nicht, muss das denn sein, Jesus? Können wir nicht zumindest im ankommen? Nee, es kann nur einen Ort geben, geradewegs in den Tempel, wo es dann eben zu folgender Situation kommt. So, jetzt lese ich die Geschichte. Nur, sind nur vier Verse. Johannes 2, Vers 13 bis 16. Und das Pessachfest der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. So, und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um. Und sprach zu denen, die Tauben verkauften, tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. So weit, so gut. Wer kennt die Geschichte? Mal kurz Handzeichen. Ist durchaus bekannt, ne? So weit, so gut. Wir müssen jetzt noch mal tiefer tauchen. Geht nicht anders. Seid ihr noch da? Ja, ne? Gut. Ich zeige euch jetzt mal ein Bild. Und zwar ist das der Tempelberg Zion. Ja, vielleicht habt ihr es mal gehört. Ich sag mal kurz ein paar Dinge dazu. Dieser Bezirk oder dieses Gebäude, alles was ihr hier seht, wurde von Herodes gebaut. Und zwar, könnt ihr euch die Maße mal vorstellen, 500 Meter lang und 300 Meter breit, ja. 30 Fußballfelder sind das ungefähr. Das ist schon ein ganz schönes Ding. Einer der größten Bauwerke der Antike. So, was sehen wir hier? Wir haben hier den eigentlichen Tempel in der Mitte. Drumherum, das hat mit dem Tempel eigentlich gar nichts zu tun. Das sind alle möglichen Räumlichkeiten für Verwaltung und für Regierungstreffen auch. Da werden Gäste empfangen, da werden Gastgeschenke ausgestellt, Museum ist da mit drin. Hier sehen wir eine ganz große Markthalle, einer der größten Markthallen, die es damals gab, 300 Meter lang. Auf diesen Tempelbereich kam man vor allem durch diese beiden Eingänge hier, und zwar unter die Markthalle durch, dann kam man hier raus. Und sonst gab es natürlich auch noch mehrere Eingänge, aber das waren für die Pilger die Haupteingänge, damit sie direkt auch zum Tempel konnten. So, das hier, insgesamt das ganze Areal, wird genannt der Vorhof der Heiden. Da durfte sich jeder aufhalten, egal woher er kam. Ja, da, wie gesagt, das waren auch Politiker und das waren auch Touristen oder Leute aus anderen Landen. Hier beginnt der eigentliche Bezirk, der für den Juden wichtig ist. Hier vorne ist eine kleine Tür, ein Tor. Und hier, der erste Bereich, der wurde genannt der Vorhof der Frauen. Ja, da durften die Frauen noch hin. Ja, liebe Frauen, regt euch jetzt nicht darüber auf, dass die Männer damals mehr durften, denn die Männer durften auch in den nächsten Bereich, der Vorhof der Männer. So, da stand auch der Brandopferaltar, da wurde richtig geopfert, und dann ging es in das heilige Gebäude. Da durften alle Hohepriester rein, ja, das waren ja tausende Hohepriester, die es gab, Und in das Allerheiligste, also in den kleinsten Bezirk im hinteren dieses Gebäudes, war das Allerheiligste. Da durfte der führende, der leitende Priester, hohe Priester einmal im Jahr hin. So, und so weiter. Eine Sache vielleicht noch, und zwar dieses, na, das ist zu weit. Na, ich bin auch ein Depp hier. So, also dieses Gebäude hier ist noch wichtig. Das ist die Burg Antonia. Da waren die römischen Soldaten, die Truppen, untergebracht. Und das macht auch Sinn, dass diese Burg direkt am Tempelbezirk, direkt am Tempel dran ist. Wenn es mal zu einem Aufstand kommt, dann hier. Und hier haben die Römer das ziemlich gut im Blick gehabt, was sich hier so abspielt, ja, was da passiert. So, also ein kurzer Blick in den Tempelbezirk. Ein Festpilger, die Leute pilgern da jetzt hin, ein Festpilger entrichtet in der Regel, wenn er da ist, zum einen seine Jahressteuer an diesem Tag, das sind 2 Tagelöhne, da hat man gesagt, das kann jeder entbehren, damit der Tempel seinen Betrieb aufrechterhalten kann, ja, seine Jahressteuer, und zum anderen kauft er für sich und seine Schuld Opfertiere, die er dann im Tempel selber auf dem Brandopferaltar für sich opfern lässt. Das macht er nicht selber, bringt nicht selber seine Taube dahin, sondern das wird für ihn alles gemacht. So, es waren also Unmengen an Geld auch im Umlauf. Das war ja ein wirtschaftliches Zentrum auch in diesen Tagen. Der Tempel, da war ordentlich was los. Man muss sich das auch mal vorstellen, sagen wir mal, was für Unmengen an Opfertiere, wo soll man eigentlich die Opfertiere alles lassen, die gekauft werden wollen? Und die Opferbeigaben und Materialien, das musste alles vorrätig sein, ja? Vieles lief auch unterirdisch, wo viele Kellerräume quasi genutzt wurden. So, und es gab noch eine finanzielle Schwierigkeit. Man konnte die Opfertiere und die Jahressteuer nur in einer bestimmten Währung bezahlen, nämlich in der tyrischen Drachme, so hieß das. Das war die offizielle und einzige Tempelwährung. Du musstest, wenn du Geld in einer anderen Währung mitgebracht hast, was nahezu auf jeden zutraf, ja, weil jeder aus einem anderen Bereich des Landes kam und seine Währung mitgebracht hat, musstest du das wechseln lassen. So, es gab zu Jesu Zeiten unheimlich viele Währungen. So, also erst dein Geld bei einem Geldwechsler tauschen und dann damit deine Steuer bezahlen und deine Opfertiere bezahlen. So. Der Grund für diese verschiedenen Währungen oder der Grund für diese einzige Währung liegt übrigens darin, dass man Geld, auf dem Herrscher, römische Herrscher und so abgebildet waren und Götter und so weiter, als unrein ansah. Und unreines Geld hat im Tempelbetrieb nichts verloren und so weiter. Allein Gott gebührt die Ehre. So. Das heißt, es mussten nicht nur tausende Opfertiere vorrätig sein, sondern auch Unmengen an Geld, an Wechselgeld. So, das immer wieder von den Schatzkammern, die befinden sich hier und hier, die in die Schatzkammern gebracht oder ja die 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 in die Schatzkammern gebracht werden mussten, also die Fremdwährung, und aus den Schatzkammern wurde wiederum die tyrische Drachme geholt quasi, also ein ständiges Hin und Her. So, und man darf sich, also wir nähern uns dieser Aktion jetzt, keine Angst, man darf sich jetzt diese Aktion von Jesus nicht allzu groß vorstellen. Ja, das wird vielleicht 2 Minuten gedauert haben, also relativ klein, ein kleiner Zwischenfall. Aber an entscheidender Stelle, und das Symbol werden Juden durchaus verstanden haben. Denn wenn Jesus hier die Händler und Geldwechsler angeht, ja, und deren Stände und Tische umwirft, das wird vermutlich in dieser Halle passiert sein. Da waren die ganzen Händler aufgebaut. Wenn er diese Tische da umwirft und so weiter, dann kommt für einen kurzen Moment der gesamte Tempelbetrieb zum Erliegen. Nichts geht mehr. Ja? Kein Wechselgeld, keine Opfertiere. Keine Opfertiere, keine Vergebung. Jesus unterbricht schlichtweg die Möglichkeit, durch ein Opfer irgendwie an Vergebung zu bekommen, an Vergebung zu kommen. So, als wenn der ganze Tempel für einmal eingefroren ist, für einmal die Luft anhält. Nichts geht mehr. Und dieses Symbol haben die entscheidenden Leute durchaus verstanden. Ja? Symbolische Handlung, davon kann man ausgehen. Was hat das jetzt zu bedeuten? So. Wir werten das jetzt mal für uns aus. Denken wir nochmal an seine Botschaft. Mit mir beginnt ab jetzt, mit mir fängt es neu an, nämlich die, okay. Ich lade dich ein, anders weiterzumachen als bisher. So. Die Kurzformel könnte auch lauten, ab jetzt ganz neu durch mich. Ja, ab jetzt ganz neu durch mich. Der Tempel stand bis dahin für die Möglichkeit, sich durch ein Opfer die Vergebung Gottes zusprechen lassen zu können. Ja? Allerdings nur für die Menschen jüdischen Ursprungs. Ja? Völlig klar. Der Tempel war eine geschlossene Gesellschaft. Menschen anderer Abstammung, Ausländer, Samaritaner, kennt ihr vielleicht auch, Heiden, hatten keinen Zutritt. Wir hätten keinen Zutritt gehabt. Wir hätten keine Chance auf Vergebung gehabt. So, und dazu kam, selbst wenn du Jude warst, musstest du irgendwie doch bei diesem ganzen Tempelbetrieb das Gefühl haben, es bleibt auch irgendwie eine Distanz zwischen mir und Gott. Die Frauen nur bis in den Vorhof der Frauen, dann die Männer ein bisschen weiter, dann zwar die Hohepriester, aber auch nicht alle, beziehungsweise nur ein Hohepriester, ganz bis ins Allerheiligste. Es liegt eine Distanz in der Luft. Ein bis hierhin und nicht weiter. So. Und dieses System des Opferns und der Distanz zwischen Gott und mir bringt Jesus für einen kurzen Moment zum Erliegen. Für einen kurzen Moment funktioniert das alles nicht mehr. Keine Opfer mehr. So. Als wenn er sagt, Leute, vergesst eure gekauften Opfertiere, vergesst eure Bemühungen, eure Anstrengungen, vergesst mal euer System, wie ihr denkt, Gott gefallen zu wollen. So, ein kleiner Vorgeschmack des Kreuzgeschehens. Hat man damals natürlich noch nicht verstanden. Ja, als wenn Jesus sagt, es beginnt jetzt etwas Neues. So, das einzige Opfer, das es braucht, auch wenn ihr das noch nicht verstehen könnt, das kommt ja alles noch, werde in nicht allzu langer Zeit ich sein am Kreuz. So, das musst du in Gänze nicht verstehen. Das sage ich übrigens bis heute, Leute. Du musst in Gänze das Kreuz nicht verstehen. Ich habe auch noch niemanden getroffen, der das Kreuz in Gänze verstanden hat. Aber ich sage dir eins, sagt Jesus, mein Opfer bedeutet für dich Freiheit. Das sage ich dir, das kannst du verstehen. Das ist mein Geschenk an dich. Du bist befreit davon, Opfer bringen zu müssen. Und du bist befreit davon, deinem Gott gefallen zu müssen. Du bist befreit von deiner inneren Unsicherheit. Ist Gott auch wirklich zufrieden mit mir? Ist er wirklich auf meiner Seite? Reicht das, was ich tue? Ja? Du darfst in Versöhnung leben. Kein weiteres Opfer mehr. Vergebung, neues Leben, Identität gibt es nicht mehr, weil du dafür bezahlst. Das kannst du dir abschminken, sondern ganz schlicht, weil ich Gott auf deiner Seite bin und weil ich will, dass du lebst. Ja? Und ich nicht will, weil ich nicht deinen Tod will. Ich will, dass du auf ewig mit mir verbunden bist. So, das heißt, im Grunde stellt Jesus in diesem Moment die gesamte Bedeutung des Tempels in Frage. Zwei Verse später sagt er das auch: Hey Leute, brecht diesen Tempel ab. War natürlich auch ein Affront, ne? Brecht diesen Tempel ab, lasst eure Opfer sein. Nimmt mein Geschenk an oder lasst es bleiben. Aber sich was erkaufen, vergesst es. Das hat ein Ende. So, als wenn Jesus sagt, liebe Juden, mit mir und dem anbrechenden Reich Gottes kommt jetzt was völlig anderes. Ihr könnt mit eurem Tempel nicht mehr so weitermachen wie bisher. Das geht nicht. So. Diese Aktion Jesu mag also ganz klein gewesen sein, aber die führenden Juden haben vermutlich gewusst, das ist ein Angriff auf alles. Der Sinn des Tempels, auf den Kern unseres Glaubens, unsere jüdische Identität. Wer sind wir, wenn wir nicht mehr opfern dürfen? Das machen wir doch seit Jahrtausenden. Und Jesus sagt, ja, genau so ist es, das stimmt. Ihr braucht es nur nicht mehr. Ich weiß, ihr macht es, aber ihr braucht es nicht mehr. Er lässt die Juden in ihrem System Bezahlung, Opfertiere, Vergebung nicht in Ruhe. So, er stört das System. Und jetzt komme ich zu uns, endlich. Und genau darin, glaube ich, steckt für uns die Botschaft. Jesus lässt Menschen nicht einfach in Ruhe. Jesus lässt Menschen nicht einfach in Ruhe. Mit seiner Botschaft könnte es, je nachdem, auf was für einen Boden es fällt, mit seiner Botschaft könnte es Probleme geben. Ja, seine Botschaft, sein Anspruch provoziert. Auch heute. Und zwar nicht nur irgendwelche Leute, die mit Glaube noch nichts zu tun haben, sondern auch die Leute, die mit Glaube was zu tun haben. Die Jünger von heute. Ja, muss das denn sein? Also, was meine ich? Wenn Jesus in ein Leben hineinkommt, dann schmiegt er sich nicht einfach diesem Leben an. Ja? Er schwimmt nicht einfach in unserem System mit und sagt, danke, dass du mich in dein Leben gelassen hast. Also ich bin jetzt ab jetzt ein netter Teil deines Lebens, darüber freue ich mich. Sag Bescheid, wenn du was brauchst. So nicht, sondern er sagt im Grunde, mit mir hat das eine System ein Ende und ein anderes System beginnt jetzt. Das, was du denkst, was du machst, wie du entscheidest und dich verhältst, hat ein Ende und ein neues System beginnt jetzt mit mir. Ab jetzt bin ich Kapitän deines Lebensschiffes. So, und das sagt er natürlich nicht als Drohung oder sowas, sondern als Geschenk. Vertrau mir, ich weiß, wo du hingehörst und ich weiß, wie du dein Leben führen solltest. So, ich führe dich durch dein Leben durch. Er lässt uns nicht in Ruhe. Und jetzt müsste eigentlich jeder von uns diesen Satz, dass Jesus einen Menschen nicht in Ruhe lässt, auf sich beziehen und fragen, Herr Jesus, was willst du mir denn eigentlich noch sagen? Wo möchtest du mich denn stören? Ich gehe ja meine Bahn, ich habe meine Gewohnheiten und auch meine Denkweise. Wo möchtest du mir denn mal reingrätschen und sagen, nein, so nicht, so nicht? So. Und wo halte ich gern mal die Ohren zu, weil ich das gar nicht mehr hören will, was Jesus so zu sagen hat? Ja, das darf sich jeder selbst fragen. Das kann auch nur jeder sich selbst fragen. So, wo möchte Jesus mir was sagen? Wo möchte er mich stören? So, wo lässt er mich einfach nicht in Ruhe? So, und eigentlich, jetzt kommt ein ganz persönlicher Teil. Eigentlich würde ich an dieser Stelle Amen sagen. Und ihr habt Zeit, lasst euch 2 Minuten Zeit und überlegt mal, in welchem Bereich ihr gestört werden sollt, wo Jesus sagt, ich will euch stören. Aber ich möchte diesen Gedanken, das müsst ihr jetzt aushalten, ich möchte diesen Gedanken der Störung, Jesus lässt uns nicht in Ruhe, an einer Stelle mal ganz konkret, die uns, glaube ich, auch in Zukunft noch beschäftigen wird, ich möchte es mal konkret machen und auf eine gemeindliche Beobachtung von mir beziehen. Ich bin da viel unterwegs. Und zwar ist das der Gedanke der Unversöhntheit. In dieser Gemeinde schlummert, ich sage dazu, an einigen Stellen, das ist ja kein Flächenbrand, aber in dieser Gemeinde schlummert die Unversöhntheit. Und ich möchte mit dem Satz einsteigen, wenn du mit jemandem nicht versöhnt bist, dann lässt Jesus dich nicht in Ruhe. Und ich sage es gerne nochmal, Wenn es solche Leute in deinem Leben gibt, hast du sie wahrscheinlich in Sekunden vor Augen. Du weißt ganz genau, inwiefern du gemeint bist oder inwiefern auch nicht. Das muss ja nicht so sein. Ja? Aber ich sag's nochmal, und der Moment kann auch schmerzhaft sein, weil du deine Ruhe behalten willst. Ja? Aber ich sag dir, wenn du mit jemandem nicht versöhnt bist, dann lässt Jesus dich nicht in Ruhe. Wenn du mit Menschen unversöhnt lebst, steht Jesus nicht auf deiner Seite. Er steht auch nicht auf der Seite des anderen. Er steht auf der Seite der Versöhnung und sagt, folge mir nach. In dieser Gemeinde gibt es so viele, das ist keine Übertreibung oder irgendwas Schönfärberei, in dieser Gemeinde gibt es so tolle Menschen. Ich treffe diese Menschen ja. Das seid ja ihr und viele andere, die heute nicht da sind. Ich treffe so viele tolle Menschen und ich höre so viele tolle Geschichten. Aber es gibt auch so manche Verletzungen und Unversöhntheit. So, nicht aufgearbeitet. Mit dem und dem rede ich nicht mehr. Dem und dem gehe ich lieber aus dem Weg. Mir geht es besser, wenn der und der nicht da ist. Und so weiter und so weiter. Und ich weiß, es gibt manchmal Phasen, wo man sich aus dem Weg gehen muss. Da muss man mal ein bisschen Abstand haben. Ich weiß das. Das ist auch berechtigt, wenn man Dampf ablassen muss oder irgendwie Dinge erstmal klarkriegen muss, um sich wieder begegnen zu können dann irgendwann. Das weiß Jesus auch. Aber mit einer unversöhnlichen Haltung zu leben, weil man Recht behalten will und meint, auf ewig angepisst sein zu dürfen, ist für Jesus keine Option. Keine Option. Dafür ist er nicht zu haben. Und ja, ich weiß, wie schwierig das ist, den ersten Schritt zu machen oder sich gnädig zu zeigen oder dem anderen im Herzen zu vergeben. Aber an dieser Stelle ist Jesus und seine Botschaft völlig klar und unmissverständlich. Vergebt einander. Ja, aber der andere hat doch angefangen. Vergebt einander. Ja, aber der andere soll den ersten Schritt. Vergebt einander. Was davon ist so schwierig? Bei Unversöhntheit verlieren alle. Bei Unversöhntheit verlieren alle. Ich erinnere mich noch, als ich 7 Jahre alt war, haben sich meine Mutter und ihre Schwester, also meine Tante, unsere Häuser waren nur einen Kilometer voneinander entfernt, so doll zerstritten, dass sie 20 Jahre lang nichts mehr miteinander beredet haben. Kein Wort. Mein Cousin und ich waren gute Freunde, Kinderfreunde. Die Freundschaft natürlich zerbrach. Ja, und als wir alt genug waren, mit 16, 17, 18, als wir alt genug waren, dass wir uns auf eigene Faust hätten wieder treffen können, da war es zu spät. Da hatten wir uns eigentlich nichts mehr zu sagen. Bei Unversöhntheit verlieren alle. Die Beteiligten, die Familien, die Freunde. Alle. Jesus lässt mich und dich nicht in Ruhe. Wir Menschen sind leider in der Lage, mit Unversöhntheit jahrelang zu leben und sie als Teil des Lebens zu tolerieren. Irgendwie kriegen wir das hin. Aber Jesus tut das nicht. Er toleriert das nicht. Er lässt uns nicht in Ruhe. Und ich möchte, dass wir als Gemeinde eine Gemeinde von Menschen sind, die nicht bereit sind, mit Unversöhntheit zu leben. Ich möchte, dass wir uns von Jesus stören lassen. Zumindest an dieser Stelle. So, und ich wünsche mir auch, dass wir uns auch gegenseitig stören. Dass wir uns nicht sagen, ja, das ist dein Bier, das mach du mal. Das musst du irgendwie mit deiner Schwester, deinem Kind, deinem Nachbarn, das musst du klarkriegen. So. Das nicht. So. Ich weiß, das ist kein schönes Thema. Das Thema befindet sich bei Menschen immer in den Kellerräumen. Die zeigt niemand gerne. Wer geht schon gerne in den Keller? Das Thema zeigt sich nicht von alleine. Es sei denn, jemand spricht es an. Das muss nicht ich sein, aber es muss zum Thema gemacht werden. So, und nebenbei, wenn du sagst, ich habe da was, Olli, ich möchte auch wohl, aber ich weiß nicht wie. Ich kann irgendwie nicht, ich weiß nicht wie. Dann meldet dich mal bei mir oder meldet euch bei mir. So. Und an dieser Stelle kommt mir meine Ausbildung zum Coach ziemlich gelegen. Da habe ich das gelernt. Mediation. Also, ich werde versuchen, in solchen Situationen keine Partei zu ergreifen, sondern dabei zu helfen, Schritte in Richtung Versöhnung zu gehen. Ja, also, wenn dich das betrifft, lass dich von Jesus stören. Lass dich aus der Ruhe bringen, auf die man in Ostfriesland so viel Wert legt. Ja, in diesem Fall bitte nicht. So, lass dich aus deiner Ruhe bringen. Und by the way, mit Unversöhntheit lebt man nur in einer scheinbaren Ruhe. Das weiß auch jeder. Das weiß auch der, der mit Unversöhntheit lebt. Das ist nur eine scheinbare Ruhe. Also lassen wir uns da, wo etwas nicht im Sinne Gottes ist, bitte nicht in Ruhe. Harmonie ist schön und gut, habe ich auch nichts gegen, aber nicht um jeden Preis. Jetzt ganz neu durch mich. Mehr geht nicht. Das ist meine Predigt. Und jetzt gebe ich euch die kleine Bet- und Bedenkzeit. 2 Minuten, Klänge, Beten, Dasein, Empfangen, Entscheidungen treffen, was auch immer dran ist. Amen.
Ja, Olli, vielen Dank für deine Predigt. Und ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber ich muss sagen, es war überraschender und direkter und wundersamer, als dieses Bild mit der Bademeisterin vom Anfang beschreiben konnte. Und ich möchte das jetzt so stehen lassen, und das meine ich sehr positiv, nämlich, dass sich die Worte nicht hinsetzen, nicht hinlegen, sondern stehen bleiben, so lange, wie es nötig ist. Danke, Olli. Ein kleiner Schnitt, ein kleiner Cut. Ich habe ein paar Abkündigungen, Informationen weiterzugeben. Zum einen, wenn ihr heute Nachmittag noch nichts vorhabt, die meisten haben es ja wahrscheinlich schon mitbekommen, wir grillen heute Nachmittag hier. Und es wird auch stattfinden, weil ich aus sicherer Quelle weiß, dass das Wetter gut sein wird. Wer noch nicht angemeldet ist, der kann gerne dazukommen. Dann rücken wir mit den Würstchen ein bisschen zusammen, das ist alles gar kein Problem. Also scheut euch nicht, heute Nachmittag um 16 Uhr hier grillen, und dabei ist dann auch die grandiose Siegerehrung zu unserem Tippspiel, weil Europameisterschaft war ja auch noch. Am nächsten Sonntag um 11 Uhr wieder gleiche Welle, gleiche Stelle, Gottesdienst hier. Meldet euch gerne vorher an oder schaut im Livestream zu, so wie es euch da am besten mitgeht im Moment. Außerdem gibt es ja noch Kollekte. Die, die hier sind, können gerne dann am Ausgang das in den Kollektenbecher werfen. Und zu Hause wird es eingeblendet bei euch, die Kontodaten, sodass ihr dann auch online spenden könnt. Wir sind da ja ganz modern. Wer möchte, kann auch von beidem Gebrauch machen. Gar kein Problem. Dann noch ein kleiner Hinweis. Corona ist noch nicht ganz vorbei. Es geht zwar schon viel, aber eben auch noch nicht alles, deshalb vor allem an uns hier der Hinweis, denkt beim Rausgehen daran, die Maske aufzusetzen und ein bisschen auf Abstand zu gehen, sodass wir hier auch keinen irgendwie in Nöte bringen und unseren Beitrag weiter dazu leisten, dass hoffentlich bald der Begriff Corona in den Geschichtsbüchern verschwindet. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Hoffentlich sehe ich noch viele nachher beim Grill, am Grill, um den Grill herum. Und ich möchte allen danken, die mitgewirkt haben in diesem Gottesdienst. Stellvertretend für alle möchte ich ganz besonders den guten Menschen hervorheben, der vorhin Kaffee aufgestellt hat für die müden Männer wie mich. Ich weiß nicht genau, wer es war, aber dir gebührt für alle der Dank, dass du hier so schön mitwirkst und uns versorgst, was man vielleicht dann außen nicht immer gleich so sieht. Jetzt möchte ich Olli nach vorne bitten zum Gebet und zum Segen. Und ich wünsche euch eine gute Woche.
Genau, und ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Ich bete mit uns. Guter Vater, du weißt, was Menschen brauchen. Das wissen wir oft nicht. Wir wissen manchmal noch nicht mal, was wir selber brauchen. Wir bringen dir zuerst die Menschen in unserer direkten Umgebung, mit denen wir zu tun haben, in unseren Familien, Freundschaften, Nachbarschaften, Kollegenkreisen und so weiter, auch hier in der Gemeinde, allen, die irgendwie, die was Besonderes von dir brauchen gerade, die am Stolpern sind oder eine schwere Zeit durchmachen, was auch immer. Wir bitten dich darum, dass du diesen Menschen nah bist und vielleicht uns manchmal zeigst, auch wo du uns gebrauchen möchtest. Wir bitten dich für die Leute, die Fäden in der Hand haben, die Entscheidungen treffen, die die Geschicke auch dieses Landes leiten und natürlich anderer Länder. Wir bitten dich, dass du dich auf deine Weise bemerkbar machst. Ob diesen Leuten das gerade bewusst ist oder nicht, aber hab du diese Welt im Blick und hab du die Zügel weiterhin in der Hand. Und wir bitten dich für alle, die unter, ja, wirklich unter katastrophalen Bedingungen leiden und leben müssen, gerade, da müssen wir gar nicht allzu weit gucken, gerade nach Westdeutschland, was da alles los ist, sei du diesen Menschen nah, näher als wir es sein können, und stifte du da eine heilsame Zukunft, auch damit umzugehen, auch vielleicht mit Verlust und völlig anderen Rahmenbedingungen jetzt umgehen zu müssen. Sei du da am Werk. Darum bitten wir dich. Und all das, was wir sonst noch auf dem Herzen haben, das legen wir in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, dein Herr, der dich geschaffen hat zum Leben, dem du wertvoll bist und der dich ansieht, der sei mit dir und segne dich. Er begleite dich auf deinem Weg und er bringe dich zum Ziel. Du bist geliebt von Gott, du bist geschaffen zum Leben. Shalom, geh im Frieden. Amen. Einen schönen Sonntag euch allen.